HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er hat 3 Jahre lang hingearbeitet auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Martin Yun, in Deutschland geborener Sohn koreanischer Gastarbeiter, Politikwissenschaftler, Autor und ehemaliger Eishockey-Profi bei den Krefeld Pinguinen. Er ist technischer Direktor für die Eishockey-Wettbewerbe in dem südkoreanischen Küstenort Gangneung. Und dort habe ich ihn in seinem Büro erreicht und über eine teilweise etwas sprunghafte Internetleitung mit ihm sprechen können. Über seine Eindrücke und Erfahrungen im Heimatland seiner Eltern. HR Info, das Interview heute mit Martin Yun. Herr Yun, Sie sind Deutsch-Koreaner, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wie machen Sie das jetzt bei den Olympischen Spielen? Drücken Sie Deutschland die Daumen oder Südkorea?
Das ist eine Frage. Also ich bin ja Deutscher, meine Wurzeln sind koreanisch. Natürlich vergesse ich das nicht, das ist ganz klar. Aber in meiner Rolle muss ich natürlich neutral bleiben. Aber ich freue mich dann schon, weil man mit der deutschen Eishockeymannschaft noch einige alte Weggefährten hat. Wenn die deutsche Mannschaft natürlich gewinnt, freue ich mich natürlich.
Feiern denn die Südkoreaner Olympia im eigenen Land oder wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Ja, also es könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber ich glaube, das wird kommen mit den ganzen Spielen, die stattfinden werden. Täglich wird in den Medien, in koreanischen Medien berichtet. Viele K-Pop-Stars, die auch für die Spiele werben und sozusagen einen Hype schon kreieren wollen.
Sie sind ja seit 3 Jahren dort als technischer Direktor für die Eishockey-Wettbewerbe. 3 Jahre haben die Vorbereitungen gedauert und Sie haben schon erzählt, Sie seien in dieser Zeit um Jahre gealtert. Warum denn das? Was war so schwierig?
Ja, ich sehe natürlich koreanisch aus, aber von der Denkweise her, von der Arbeitsweise her, bin ich doch deutsch geprägt.
Also Disziplin und spielt eine große Rolle.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen klischeehaft, aber schon. Also ich wurde anfangs belächelt, als ich dann mit meinen Aktenordner kam und dort alles dann archiviert habe für bestimmte Dinge, die ich vom Stadionbau her angefangen, von der Technologie her, mir spezielle Ordner angefertigt habe, dass ich dann wirklich auch belächelt wurde. Mhm. Von meinen koreanischen Kollegen, die gesagt haben, da läuft wieder hier Martin mit seinen komischen Ordnern rum. Aber einige Monate später habe ich dann auch gesehen, dass sie das dann auch eingeführt haben für ihre Arbeitsstruktur und ihre Arbeitsweise. Und fand das dann auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
Also als technischer Direktor muss man vielleicht dazu sagen, waren Sie ja zuständig vom Bau der beiden neuen Eishallen bis hin zur Frage am Ende, wie kriegt man gutes Eis hin?
Ja, absolut. Das waren wirklich viele, viele schlaflose Nächte, viele Wochenenden, an denen ich gearbeitet habe, weil ich einfach diesen Anspruch hatte, das sind Spiele für die Spieler und Spielerinnen, die kommen. Und da können keine Kompromisse gemacht werden, wenn es um die Spielfläche geht, wenn es um den Stadionbau geht, wenn es um die Sicherheit dieser Athleten geht, die kommen werden. Das ist ja deren Bühne, deren Zuhause. Und dann können die Athleten auch gut performen.
Ja, aber man muss natürlich auch dazu wissen, Eishockey, das ist in Südkorea nicht gerade populär. Also sie mussten da ja auch einige Türen aufstoßen und versuchen, die Menschen für diesen Sport auch zu begeistern.
Ja, ganz klar. In Korea ist, ich würde sagen, Baseball die Sportart Nummer 1, dicht gefolgt von Fußball, dann Basketball, Volleyball und andere Sportarten. Und ganz, ganz weit hinten kommt dann Eishockey.
Mhm. Sie bringen ja für diese Aufgabe bei Olympia die perfekte Mischung mit. Sie haben selbst mal als Profi gespielt in der deutschen Eishockeyliga. 2004, 2005 waren das. Sie stammen aus einer eishockeyverrückten Stadt, Krefeld. Dort haben Sie bei den Pinguinen gespielt. Also Sie bringen einerseits das Know-how mit und die Leidenschaft auch für diesen Sport, können andere anstecken. Und Sie sind natürlich auch vertraut mit der Kultur des Landes, denn Ihre Eltern stammen ja aus Südkorea. Ist es trotz der Schwierigkeiten, die Sie geschildert haben, ein Traumjob für Sie?
Ja, absolut. Also es ist schon ein Traumjob, weil wo hat man denn schon die Möglichkeit, mal aus seinem Büro rauszugehen und dann sich die Schlittschuhe zu schnüren und auf die Eisfläche zu gehen, um ein bisschen Eis zu laufen.
Also das hat Sie zwischendurch auch wieder gejuckt. Also Sie sind selber nochmal aufs Eis gegangen.
Ja, absolut. Gerade als das olympische Eis dann hergestellt wurde von unserem Chef-Eismeister sozusagen, konnte ich es mir nicht entgehen lassen, als Erster auf die Eisfläche zu gehen. Ja, das ist olympisches Eis, ne? Das ist schon etwas Einzigartiges. Ja, von daher schon ein Traumjob, weil man wirklich an die Spieler denkt, an die Spielerinnen, die kommen und nicht an die VIPs oder die dann in den Lounges sitzen, sondern für die Spielerinnen und Spieler, die kommen, weil ohne diese Spielerinnen und Spieler gibt es keine Show, gibt es kein Eishockey-Highlight. Deswegen schon ist es ein Traumjob für mich.
Sie sind ja eigentlich promovierter Politikwissenschaftler. Sie haben die sportliche Karriere nicht weiterverfolgt, sondern sind in den politischen Bereich gegangen. Wie sind Sie überhaupt rangekommen an diesen Job?
Ja, es gibt nur sehr, sehr wenige Asiaten mit einem Eishockey-Hintergrund. Der koreanische Eishockey-Verband hat einen guten Freund zum Beispiel angeheuert, Jim Peck, der damals mit den Pittsburgh Penguins zweimal den Stanley Cup gewinnen konnte in der NHL. Und Richard Park war der erste Korean American, der in der NHL gespielt hat. Und das hat eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen in den Medien in Korea. Dazu zähle ich auch. Man hat dann einen Trainerstab Richard Park und Jim Peck reingeholt. Und für mich mehr diese organisatorische Rolle für das Eishockeyturnier.
Jetzt muss man wissen, Sie haben mehrere internationale Hochschulabschlüsse. Sie haben internationale Beziehungen studiert in England und später in den USA. Dazu in Brüssel Politikwissenschaft und International Business. Aber Sie haben in Deutschland nie eine wirklich angemessene Stelle bekommen, obwohl Sie immer als Musterbeispiel für eine geglückte Integration gelten. Und obwohl Sie sich jahrelang auch beworben haben bei Stiftungen, politischen Organisationen und so weiter. Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn man dann ausgerechnet im Heimatland der Eltern so eine beruflich große Chance bekommt, auf die Sie in Deutschland immer gewartet haben? Wie hat sich das angefühlt?
Es war ein sehr emotionaler Moment für mich, weil gerade durch die Geschichte meiner Eltern, die damals 69 nach Deutschland ausgewandert sind, um als Krankenschwester und als Bergarbeiter zu arbeiten, die zu einer Zeit Korea verlassen haben, wo das Land weit, weit weg war, überhaupt irgendwann einmal eine Winterolympiade zu organisieren. Und dass ich dann zurückkommen konnte in das Land meiner Eltern unter ganz anderen Umständen, dass ich nicht hart arbeiten musste, dass ich nicht unter Tage gehen musste. Das war schon was ganz Besonderes für mich.
Also da hatte sich ein Kreis auch geschlossen.
Ja, genau, da hat sich ein Kreis geschlossen. Aber ich muss sagen, wenn Deutschland das Glück gehabt hätte, die Winterolympischen Spiele auszurichten, statt Pyeongchang, realistisch gesehen hätte ich wahrscheinlich diese Stelle nie bekommen.
Es ist ja so, dass Ihre Aufgabe bei den Olympischen Spielen auch eine politische Komponente hat. Denn auch wenn Eishockey nicht so populär ist in Südkorea, man schaut jetzt doch ganz besonders auf diesen Sport. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele haben Nord- und Südkorea eine gemeinsame Damen-Eishockeymannschaft auf die Beine gestellt. Da müssen jetzt also Sportlerinnen aus den beiden verfeindeten Bruderstaaten in einem Team zusammenspielen. Glauben Sie, das funktioniert?
Ja, das funktioniert auf jeden Fall, weil der Sport hat diese Macht. Der Sport hat die Macht, Menschen zu verbinden. Wie ich das so erlebe, hier auch bei den Trainingseinheiten mit der interkoreanischen Mannschaft, dass es wirklich sehr harmonisch zugeht. Mhm. Auch der Einmarsch der Mannschaft in die Trainingshalle zum Beispiel. Ich glaube, die Athletinnen selbst, die sehen das ja alles unpolitisch, sondern mehr auf sportlicher und menschlicher Ebene.
Die Cheftrainerin der südkoreanischen Damen-Eishockeymannschaft, das ist eine Amerikanerin, Sarah Murray, die hat Bedenken geäußert. Sie hat gesagt, es sei hart, dass ihr Team für politische Zwecke genutzt werde. Hat sie da recht?
Naja, diese Frage zu beantworten ist momentan sehr schwer, weil es sehr kontrovers diskutiert wird in der Öffentlichkeit.
Sie meinen, es ist für Sie schwer, weil Sie ja quasi für die Seite der Organisatoren sprechen jetzt.
Ja, aus dem Grunde kann ich mich zu dieser Situation nicht äußern.
Sie haben auf der anderen Seite auch einen der nordkoreanischen Co-Trainer der Eishockey-Damen getroffen. Das war Ihnen überhaupt nur möglich, weil Sie einen deutschen Pass haben. Wie ist das Treffen mit ihm gelaufen? Was war das für ein Erlebnis?
Es war ein toller Moment. Gerade weil ich auch die Wiedervereinigung in Deutschland miterlebt habe.
Sie Meine waren damals Frau 10 Jahre alt, ne?
Ja, genau. Natürlich weiß man nicht als 10-Jähriger, was da gerade wirklich passiert ist. Aber im Nachhinein wundervoll, weil ich auch durch die Wiedervereinigung meine Frau kennenlernen konnte.
Also, die aus der ehemaligen DDR kommt,
ja,
folgerichtig
genau.
Daraus.
Mhm.
Mhm. Ja. Also das Treffen hat Sie deswegen besonders berührt.
Ja, weil der Trainer, ich meine, das war vielleicht, ich würde nicht sagen Liebe auf dem ersten Blick, aber als der Trainer mich gesehen hat, dann meinte er direkt zu mir, ja, wir sind Freunde. Obwohl in Korea ist es unvorstellbar, eine ältere Person zu duzen. Das ist einfach diese strikte Hierarchie, die in Korea zählt, die solche Freundschaften eigentlich ja nicht verbietet, aber verhindert. Und die Begegnung mit dem nordkoreanischen Assistenztrainer hat sich dann im Laufe des Turniers weiterentwickelt, weil wir dann ins Gespräch kamen auch. Aber nicht politisch, sondern mehr auf menschlicher Ebene, wo Fragen gestellt werden, woher ich komme, woher er kommt. War ja auch selber mal ein sehr bekannter Eishockeyspieler in seinem Land und man sich da so austauscht. Ne? Und dann am Ende hat man natürlich versucht, der Mannschaft auch irgendwie zu helfen, weil man weiß um die Lage, sozusagen, dass man sie dann irgendwie versorgen konnte mit Isolierbaren, was man halt braucht für den Eishockey-Alltag sozusagen. Und er war sehr, sehr dankbar dafür. Er meinte nur zum Schluss, Martin, ich kann dir nicht viel geben, aber meine Akkreditierungskarte als Andenken werde ich dir dalassen. Hat er auch gemacht. Wir haben uns dann nochmal herzhaft und brüderlich umarmt. Und haben auch gesagt, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Das war ein toller Moment, muss ich sagen.
Ja, das scheint Sie sehr bewegt zu haben. Sind bei dieser Begegnung, bei diesem Treffen, haben Sie da auch einige Vorurteile über Nordkoreaner über Bord geworfen?
Nein, also die Erziehung bei mir zu Hause war immer von meiner Mutterseite aus, Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Weil man weiß nie, was hinter dieser Person steckt, welche Schicksalsschläge oder so. Und genau auch diese Begegnung, alles, was in den Medien geschrieben wurde, habe ich komplett ausgeblendet. Mhm. Weil für mich zählte das Menschliche und das Sportliche und das hat uns verbunden.
Sie sind mehrfach ausgezeichnet worden für Ihr Engagement in der Völkerverständigung, jetzt zwischen Deutschland und Korea. Sehen Sie sich auch in einer Rolle des Vermittlers zwischen Nord- und Südkorea?
Nein, natürlich hofft man, dass es irgendwann mal, dass es zu einer Zusammenführung kommt. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen wissen, wie die Geschichte enden wird.
Sie glauben dran, dass die Wiedervereinigung stattfinden wird eines Tages?
Ja, eines Tages schon.
Haben Sie denn selbst noch Familie in Nordkorea?
Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber durch den Koreakrieg sind natürlich viele Familien auseinandergerissen worden und ich habe meine Mutter nie gefragt, was ist wirklich mit Opa passiert während des Koreakrieges.
Wirklich, das haben Sie sich nicht getraut? Warum nicht?
Nein, eigentlich nicht, weil ich eigentlich auch immer Sorge hatte, dass meine Mutter das sehr, sehr nahe gehen würde und deswegen habe ich da nie richtig diese Sache hinterfragt.
Martin Jun in HR Info das Interview. In Krefeld geboren als Sohn koreanischer Gastarbeiter, ehemaliger Profi-Eishockeyspieler und der erste koreanischstämmige Spieler in der deutschen Eishockeyliga, Politikwissenschaftler, Buchautor und seit 3 Jahren technischer Direktor für die Eishockey-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Herr Jun, in unserem Interview kommt immer auch unsere berühmte Interviewbox zum Einsatz. Die habe ich hier. Das ist eine kleine Plastikbox. Da tun wir immer eine Überraschung rein für unseren Interviewgast, da sie uns aus Südkorea zugeschaltet sind, also ziemlich weit weg, habe ich diesmal ein Geräusch für sie reingetan. Und ich öffne mal die Box und da kommt Folgendes raus. Haben Sie es erkannt, was es war?
Ein Ottifant?
Nicht ganz, aber es ist auch ein Tier. Das war der sprechende Hund von Loriot.
Ah, okay.
Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinaus will.
Ich habe schon eine Ahnung.
Ja, bei uns in Deutschland wird der Hund ja gern vermenschlicht. Er sitzt auf dem Sofa und kann mehr oder weniger sprechen. In Südkorea kommt der Hund auf den Teller. Ist das eigentlich immer noch so oder hat sich da doch in den letzten Jahren was verändert?
Nein, also in Korea werden Hunde auch zum größten Teil vermenschlicht.
Echt?
Ja, ab und an muss ich schon sagen, wenn ich jemanden sehe, der dann seinen kleinen Chihuahua unter seinem Arm hält, dass ich mir diesen Gedanken nicht verkneifen kann, dass gerade das Mittagessen nach Hause kommt oder so. Das ist ein bisschen fies, aber...
Ich habe gelesen, in Südkorea gehörte Hundefleisch noch vor wenigen Jahren zur beliebtesten Fleischsorte und es gab sogar extra Farmen, die Hunde speziell zum Verzehr gezüchtet haben für Hundefleischrestaurants. Jetzt aber wegen Olympia hat man das beendet, weil man ja die Touristen damit nicht verschrecken wollte. Ist dieser Teil der koreanischen Kultur für Sie demnach auch sehr befremdlich?
Ja, schon. Aber es wird immer unpopulärer bei den Jüngeren. Aber wenn ich Koreaner frage, wie ist das denn mit dem Hundefleisch, die fragen dann auch, ja, aber in Deutschland isst man ja auch zum Beispiel Pferdefleisch oder in Frankreich Froschschenkel oder sowas oder Schnecken. Das ist eine andere Kultur. Und wir sind ja selber Hundebesitzer.
Ach so, Sie haben selber einen.
Meine Eltern haben Collie-Hündin.
Sie sind noch nie auf die Idee gekommen, Hund zu essen, nehme ich mal an.
Nein, noch gar nicht. Aber... ich bin auf die Idee gekommen, also nicht Tierarzt, sondern vielleicht Hundepsychiater zu werden.
Aber das wäre doch für Sie überhaupt nicht denkbar gewesen. Das schreiben Sie doch auch in Ihrem Buch Ohne Fleiß kein Reis, wie ich ein guter Deutscher wurde. Da haben Sie ja so einige Klischees über Koreaner verarbeitet und sich unter anderem darüber aufgeregt, dass Sie zum Beispiel in Deutschland nie hätten Tierarzt werden können, weil wer vertraut einem Koreaner schon seinen Hund an?
Ja, da hätte ich eine Methode und die wäre, glaube ich, zu 100% erfolgreich und auch sehr, sehr schnell. Ich müsste dem Hund nur in die Augen schauen mit einem Kochtopf und einem Kochlöffel und haue auf den Kochtopf.
Und schon ist der Hund therapiert aus Sterbensangst.
Und dann ist der Hund schon therapiert. Also meine Erfolgsquote wäre sehr groß.
Ein anderes Klischee, das Sie in diesem Buch Ohne Fleiß kein Reis verarbeitet haben, als Asiate ist man immer mit der Reisegruppe unterwegs und mit der Kamera in der Hand. In Deutschland, da haben Sie sich oft als Tourist gefühlt, irgendwie nicht dazugehörig, obwohl Sie ja in Deutschland geboren sind. Wie ist es jetzt andersherum? Betrachten die Koreaner Sie als typischen Deutschen?
Ja, ich gelte hier als Deutscher. Und die verlangen dann direkt von mir, dass ich alle unter den Tisch trinken kann und dass ich Bratwürste mag und sowas halt.
Sie haben ja eben erzählt, dass Sie mit einer Deutschen verheiratet sind. Ihre Frau Daniela ist ja auch für 3 Jahre mitgekommen nach Südkorea. Welche Erfahrung hat sie gemacht mit Land und Leuten?
Dani hat sehr positive Erfahrungen gemacht, weil Koreaner sind sehr herzliche Menschen, sehr offen gegenüber Ausländern. Zum Beispiel Dani, dass sie dann immer etwas dazu geschenkt bekommt, was mir nicht passiert, muss ich sagen. Dadurch, dass ich koreanisch aussehe, sehe ich schon, dass die Behandlung etwas anders ist.
HR Info, das Interview mit dem Deutsch-Koreaner Martin Jun. Er hat 3 Jahre lang die Olympischen Winterspiele in Südkorea mit vorbereitet und organisiert, und zwar als technischer Direktor für die Eishockey-Wettbewerbe Und er schreibt gerade ein neues Buch über seine Erfahrungen mit Land und Leuten. Das heißt Gebrauchsanweisung Südkorea und wird im Herbst im Piper Verlag erscheinen. Wie kommen die Menschen eigentlich im Alltag klar mit den Drohgebärden aus Nordkorea? Also ich stelle mir das immer so vor, dass man da in permanenter Angst lebt davor, wenn der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un mal wieder eine Rakete testen lässt, auch wenn sich die Lage im Augenblick etwas entspannt hat wegen Olympia. Spürt man im Alltag eine Bedrohung?
Nein, gar nicht. Also das Land lebt ja mit dieser Situation seit Ende des Koreakrieges 1953. Das beschäftigt die Menschen kaum. Ich hatte mehr sozusagen Anfragen aus dem Ausland von meinen Freunden, die dann auch besorgt waren, Martin, wie geht es dir denn da drüben? Bei manchen Taxifahrten habe ich halt den Taxifahrer auch gefragt, wie er die Situation denn sieht. Und zu dem Zeitpunkt gab es einen Skandal mit verseuchten Eiern. Ne? Und dann hat er dann geantwortet, wie meinen Sie das denn? Ich mache mir mehr Sorgen, was ich morgen denn nun essen kann. Was machen wir denn mit diesen verseuchten Eiern? Und das hat mir einfach gezeigt, dass die Menschen einfach mit solchen Themen mehr beschäftigt sind als mit Nordkorea selbst.
Also es wird ausgeblendet?
Ja, nicht ausgeblendet, sondern man ist es gewohnt. Man weiß, mit der Situation umzugehen und der Alltag geht weiter für die Koreaner.
Abgesehen vom Politischen stellt sich ja die Frage natürlich auch nach der finanziellen und ökologischen Nachhaltigkeit. Gut 8 Milliarden Euro soll das Spektakel kosten und es wurden Wettkampfstätten gebaut, die sehr umstritten sind, wie zum Beispiel diese alpine Skipiste am Mount Gariwang. Für die musste ein Wald mit 500 Jahre alten Bäumen gerodet werden und auch Dörfer wurden umgesiedelt. Da müsste der Wintersport in Südkorea nach den Spielen so richtig boomen, damit sich das lohnen würde. Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, also ich hoffe sehr, dass die Hallen weiter genutzt werden, auch nach den Olympischen Spielen, dass die Verwendung finden und dass die Stadt aber nicht alleine gelassen wird. Es ist schon, wäre sehr, sehr schade, wenn diese Hallen nicht weiter genutzt werden, weil das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache.
Aber oft ist es ja so.
Das ist sehr schade. Man möchte ja den Sport auch weiterentwickeln, dass man einen nachhaltigen Plan hat dafür.
Zum Beispiel das neue Eishockeystadion mit 10.000 Plätzen, was gebaut wurde. Da haben Sie sich ja auch als technischer Direktor drum gekümmert. Das soll, habe ich gelesen, fast 100 Millionen Euro gekostet haben. Aber wir haben ja anfangs drüber gesprochen, die Koreaner interessieren sich gar nicht besonders für Eishockey. Wissen Sie, was mit dem Stadion passieren wird?
Ja, also es kann sich immer natürlich etwas ändern, aber vorgesehen ist schon, dass man diese Hallen in irgendeiner Weise nutzt, ob es nun sportlich ist oder anders. Das wird die Zeit zeigen, denke ich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die Stadien erhalten bleiben.
Herr Jun, was glauben Sie, was wird bleiben von Olympia in Südkorea?
Ich hoffe, dass es irgendwie so einen kleinen Eindruck hinterlässt, wie 1988 die Sommerspiele in Seoul. Das war für mich ich habe es zwar nur vor dem Fernseher mitverfolgen können, aber diese Spiele habe ich nie vergessen. Und ja, vielleicht hinterlässt es ja auch einen positiven Eindruck. Das würde ich mir sehr wünschen.
Aber Sie persönlich werden vermutlich nicht bleiben, oder? Sie gehen zurück nach Berlin.
Ja, genau, weil wir kommen ja aus Berlin, Dani und ich, und dort ist unser Zuhause, das ist Heimat. Und gerade als Autor zum Beispiel, man wird dort täglich inspiriert. Man muss nur rausgehen und automatisch kommt die Inspiration.
Dankeschön, Martin Jun.
Vielen lieben Dank.
Technischer Direktor für die Eishockey-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Den Podcast dieser Sendung und weitere Informationen finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariela Milkova.